Zum ersten Mal von zu Hause ausziehen. Rein in die erste WG mit Leuten, die man vielleicht noch gar nicht richtig gut kennt. Das erste Mal in einem Hörsaal sitzen und sich wenig später durch die erste Prüfungsphase kämpfen. Vielleicht zum ersten Mal in das Gebiet reinschnuppern, in dem man später arbeiten möchte? Für StudienanfängerInnen ist die Zeit nach dem Abi die Zeit für viele erste Male. Klingt aufregend, aber auch irgendwie stressig. Und tatsächlich zeigen Studien, zum Beispiel eine von der TK von 2023, immer mehr Studierende fühlen sich heutzutage gestresst. Woran liegt das? Wer ist vom Uni-Stress besonders betroffen? Was genau ist Stress überhaupt und ist er immer ein Problem? Was passiert, wenn das Stressgefühl chronisch wird? Und wie kann man lernen, im Studium vielleicht ein wenig gelassener mit stressigen Phasen umzugehen und ein bisschen den Druck rauszunehmen? Das schauen wir uns jetzt an. Du hörst How It Works, präsentiert von der TK. Und ich bin Anna. Und wie ihr hört, ich habe viele Fragen zu dem Thema. Antworten gibt es in dieser Episode gleich von zwei Experten. Ich spreche mit Dr. Tobias Stechele und Dr. David Surges. Tobias ist Psychotherapeut und leitet die Psychotherapeutische Ambulanz für stressbedingte Erkrankungen, kurz Stressambulanz, an der Uni Freiburg.
Das heißt, Erschöpfung gilt als Vorstufe, so als Zwischenstufe, in der jetzt als Burnout-Kriterium zum Beispiel ein Wochenende nicht mehr ausreicht, um mich zu erholen.
David ist Psychologe und TK-Gesundheitsexperte.
Das sind für uns schon klare Signale, dass wir sagen, okay, das ist eine Tendenz, da müssen wir eigentlich frühzeitig auch schon präventiv versuchen, eben die jungen Menschen zu unterstützen, dass sie eben mit Stress besser umgehen können.
Lieber David, lieber Tobias, schön, dass ihr heute da seid.
Vielen Dank für die Einladung.
Hallo.
Bevor wir jetzt ins Gespräch reinstarten, lese ich euch noch eine Nachricht zum Thema aus der Community vor, von Leon, der schreibt: Ich habe mich ganz am Anfang meines Studiums besonders gestresst gefühlt. Am schlimmsten während der ersten Prüfungsphase. Ich studiere im Bereich Design und musste da erstmals unter Zeitdruck kreativ sein und konnte die Anforderungen schwer einschätzen. Ich war deswegen dauerhaft angespannt und gereizt, habe schlechter geschlafen. Ich hatte ständig schlechte Laune und bin außerdem in so eine Art Schockstarre verfallen, weil ich nicht wusste, wo ich überhaupt anfangen soll. Mittlerweile ist es in den Abgabenphasen besser geworden, weil ich mich zeitlich ein bisschen besser organisieren kann und versuche, immer einen Ausgleich zu dem ganzen Uni-Zeug zu finden. Was mich heute aber immer noch sehr stresst, ist der Vergleich mit anderen KommilitonInnen. Und bevor wir drei uns jetzt inhaltlich mit den Einzelheiten befassen, wollte ich euch einmal fragen, so ganz spontan, was ihr zu der Nachricht von Leon denkt. Also was fällt euch da ein oder auf an dieser Nachricht?
Ich kann gerne mal anfangen und ich finde, das ist eine ganz typische Situation. Zum einen der Anfang des Studiums, da passiert was Neues, da muss man sich mit neuen Anforderungen auseinandersetzen. Und zum anderen die Symptome oder die Bereiche, in denen was komisch läuft oder wo man nicht genau weiß, wie soll man damit umgehen. Und dass es mit der Zeit, mit ein bisschen mehr Routine, sich wieder so ein bisschen bessert, wird in dem Fallbeispiel sehr schön beschrieben. Also ich finde das eine klassische Darstellung, wie so ein Stressprozess und so eine Stressschwierigkeit aussehen kann.
Ja, auf jeden Fall. Ich musste da sofort auch an mein Studium denken und meine Prüfungsphase. Also das kam mir sehr bekannt vor, dass das doch sehr viel Energie kostet, irgendwie sich da vorzubereiten und man auch gar nicht weiß, was auf einen zukommt. Gerade wenn man angefangen hat mit dem Studium und alles irgendwie neu ist, da ja, ist es einfach ein großer Stressfaktor.
Ja, da kann ich auch nur beipflichten. Ich erinnere mich auch daran. Wenn wir uns jetzt gleich näher mit Stress, seinen Ursachen und seinen Folgen beschäftigen, finde ich es wichtig, dass wir zu Anfang einmal klären und da vielleicht jetzt mal an dich, Tobias, zuerst die Frage, was ist denn eigentlich Stress? Also was passiert bei Stress in Kopf und Körper, sage ich mal?
Also wenn wir von der Stressforschungsseite aus über Stress nachdenken, dann ist es ein bisschen mehr als das, was wir im Alltag so verstehen. Ich bin in Hektik und ich bin ein bisschen gestresst. Sondern wir gehen davon aus, dass es ein psychobiologischer Mechanismus ist, der startet. Das heißt, wir sind psychische Prozesse und es sind körperliche Prozesse beteiligt. Und man kann das sich so vorstellen, dass eine herausfordernde oder bedrohliche Situation auf uns zukommt. Die kann neu sein, die kann irgendwie eine Schwierigkeit haben, dass man nicht genau weiß, wie man die bewältigen möchte. Und dann startet der Körper und aktiviert verschiedene Systeme. Zum einen ändert sich das Denken. Also wir fokussieren uns sehr auf den Stressor oder wir werden auch verwirrt. Das ist unterschiedlich, da kann man nicht sagen, da gibt es eine Möglichkeit. Zum zweiten sendet der Körper Botenstoffe aus, um in den Muskeln ein bisschen besser durchblutet zu sein, schnell reagieren zu können. Blutzucker wird bereitgestellt, das heißt, es wird so eine Aktivierung auf körperlicher Seite da sein. Mhm. Und dann haben wir auf der Gefühlsseite eine sinkende Gelassenheit. Das heißt, wir sind weg von der Ruhe, die wir sonst so vielleicht haben. Und es entstehen eher ängstliche oder eher ein bisschen ärgerliche Gefühle auch. Manchmal auch, wenn der Stress sehr stark wird, so ein Ohnmachtsgefühl, das, so ein Erstarren, das da ist. Und aus diesen Gefühlen entstehen Handlungsimpulse. Das heißt, der eine Impuls kann sein, ich ziehe mich zurück, ich möchte fliehen, ich möchte Situationen vermeiden. Und der andere Impuls kann sein, ich möchte so ein bisschen angreifen und mich wehren oder mich zur Wehr setzen. Und wenn was extrem stresst, dann kann es auch zu so einem Blackout oder so zu einem Erstarren kommen. Das heißt, wir haben so eine insgesamt eine Bereitstellung von Energie auf verschiedenen Ebenen. Mhm. Und die brauchen, wenn es bewältigt ist, wieder Erholung. Und wenn dann es gelungen ist, den Stressor gut zu bewältigen, dann fahren die Systeme wieder runter und dann können wir wieder normal weitermachen. Und in dieser, wir können es auch Welle nennen, die da entsteht, da sind wir in einem gewissen Ausnahmezustand. Schwierig wird es, wenn die Welle anhält, also wenn wir nicht wieder rauskommen, wenn die Systeme nicht wieder runterfahren. Und dann können auch Erkrankungen entstehen in genau den Bereichen, die eigentlich positiverweise dazu beitragen, eine neue Situation gut zu bewältigen.
Den Zustand, den du da beschrieben hast, den nennt man doch auch Fight and Flight, oder? Also dieses, entweder ich gehe auf Angriff und ich fighte sozusagen den Stress oder ich will einfach nur noch flüchten und wegrennen.
Genau, man hat ursprünglich gedacht, es gibt Fight and Flight. Dann wurde das so ein bisschen auch erweitert in Fight, Flight und Freeze. Dann gab es sowas auch für den Bereich, wenn ich zu sehr im Stress bin, dann entsteht Ohnmacht oder Erstarren. Und jetzt gibt es aber auch die Idee, dass es zu Beginn des Stresses erst so eine Art Tend-and-Befriend-Reaktion gibt. Also erstmal suche ich Kooperationspersonen, die mich unterstützen. Und wenn ich die nicht finde, dann kommt Fight and Flight, Fight, Flight, Freeze zum Tragen. Mhm. Das heißt, eigentlich ist eine gute Möglichkeit, sich mit Stress oder Stress vorzubereiten, erstmal zu schauen, habe ich Unterstützung irgendwo? Kann ich mich irgendwo anlehnen? Bekomme ich jemand, der mir hilft in einer schwierigen Stresssituation? Und wenn das nicht gelingt, dann brechen die Handlungsimpulse so ein bisschen durch und dann kommt Fight, Flight or Freeze. Mhm.
David, wenn man sich jetzt die Nachricht von Leon nochmal wieder in den Kopf ruft, dann hört sich das ja eher negativ an, was durch den Stress ausgelöst wurde. Also zum Beispiel diese Schockstarre, die er da beschrieben hat. Gibt's denn auch sowas wie positiven Stress?
Ja, in der Tat hat Stress auch eine positive Funktion. Das hat Tobias ja gerade schön erklärt, dass der Körper in ja, so eine Alarmbereitschaft versetzt wird. Und das macht uns leistungsfähig. Das fokussiert uns, das hilft uns dabei, die Herausforderungen, die wir sehen, zu bewältigen. Dafür wird eben genau diese ganzen körperlichen Reaktionen quasi hochgefahren. Das klassische Bild ist, dass unsere Vorfahren einem Tiger gegenüberstanden und irgendwie sich überlegen mussten, ob sie gegen den Tiger kämpfen oder eben abhauen. Das funktioniert aber nur, wenn ich das Gefühl habe, dass ich diese Herausforderung auch halbwegs bewältigen kann. Also wenn das in einem angemessenen Niveau ist, wenn ich das Gefühl habe, okay, ja, das ist vielleicht schwierig, jetzt diese Prüfung zu schreiben. Ich muss dafür lernen, ich muss mich mit dem Stoff auseinandersetzen, aber ich werde das schon irgendwie schaffen. Dann kann mich dieser Stress so ein bisschen pushen und mir helfen, da durchzukommen, indem es mich eben quasi mit Energie und so weiter versorgt. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich diese Situation nicht bewältigen kann, weil ich überhaupt nicht gelernt habe, weil ich das Gefühl habe, dass ich das nicht schaffe, weil ich den Stoff nicht verstehe, weil ich keine Zeit habe, etc., dann bewerte ich die Situation eben so, dass ich es nicht schaffe und dann kommt eben genau diese Reaktion, dass ich das Gefühl habe, dass ich überwältigt bin, dass ich in eine Schockstarre komme oder dass ich eben auch daraus fliehen will. Und das ist dann das, was zusätzlich sozusagen ich als Stress erlebe, dass ich das Gefühl habe, okay, ich schaffe das einfach nicht. Und das ist auch genau das, was anfangs beschrieben wurde in der Nachricht.
Jetzt können wir oder kann ich vielleicht schon so ein bisschen spoilern und sagen, dass Leon natürlich nicht der Einzige ist. Und du hast ja auch schon von dir erzählt, David, dem es während seines Studiums so geht. Gibt es denn Zahlen dazu, wie groß das Stressempfinden unter Studierenden heute ist? Vielleicht magst du da direkt anschließen, David.
Ja, sehr gerne. Also wir haben 2023 das letzte Mal uns explizit mit der Gesundheit von Studierenden auseinandergesetzt. Und da hatten 44% berichtet, dass sie häufig gestresst sind. Also fast die Hälfte der Studierenden sind häufig gestresst. Im Vergleich vor 10 Jahren, also 2015, waren es nur 23%. Also wir haben da schon über die Zeit eine deutliche Zunahme. Das gilt nicht nur für die Studierenden, das gilt eigentlich für alle. Das wundert auch nicht, wenn man sich so anschaut, was in der Welt los ist. Das ist einfach sehr viel, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Was auffällt, dass es nicht nur Stress ist, der zugenommen hat, sondern auch die emotionale Erschöpfung. Also wirklich das Gefühl, dass ich es nicht mehr schaffe, mit der Situation zurechtzukommen und ja, dieses Erschöpfungsgefühl erlebe. Das ist auch bei über 1/3 der Studierenden der Fall, dass sie dieses Gefühl regelmäßig haben. Und das sind für uns schon klare Signale, dass wir sagen, okay, das ist eine Tendenz, da müssen wir eigentlich frühzeitig auch schon präventiv versuchen, eben die jungen Menschen zu unterstützen, dass sie eben mit Stress besser umgehen können.
Vielleicht der Vollständigkeit halber, weil du es jetzt nicht erwähnt hattest, sind Zahlen von der Techniker Krankenkasse, auf die du dich berufen hast, aus 2023.
Genau.
Ich finde die Zahlen schon ziemlich krass und auch diese Entwicklungen, die man da so ein bisschen zeichnen kann. Tobias, vielleicht die Frage an dich, aber gerne auch an euch beide. Du hast schon einen Grund so ein bisschen angerissen. Was gibt es denn für Erklärungen dafür, warum sich Studierende heute, zumindest scheinbar, häufiger gestresst fühlen als früher?
Also zum einen finde ich die Zahlen auch krass. Also es ist auch für mich jetzt, wenn ich so oft auch in Einzelfällen denke, echt erstaunlich zu sehen, wie groß das Phänomen tatsächlich überall ist und wie viele junge Studierende da auch mit sehr schwierigen Symptomen umgehen. Und emotionale Erschöpfung ist ja schon eine Vorstufe von Burnout. Das heißt, es geht nicht nur darum, sich mal kurz wieder zu erholen oder am Wochenende mal schnell an See zu fahren, sondern das sind schon Belastungsfaktoren, die schwierig sind. Und also eine Veränderung, die ich vielleicht sehe, ist gar nicht in der direkten äußeren Welt, weil in der äußeren Welt haben sich schon seit Generationen Studierende irgendwie neu mit einer interessanten Lebensphase auseinandergesetzt, sind wir aus dem Elternhaus ausgezogen, haben irgendwie eine Identität gesucht, haben angefangen zu schauen, wie möchte ich denn leben, was sind denn meine Werte. Das heißt, so von außen ist gar nicht an der Stelle viel passiert. Wir nehmen bei uns eher wahr, dass so eine gewisse Verunsicherung entsteht bei Studierenden. Das heißt, das, was viele Menschen als Unsicherheit im Leben kennen und das Studium als so ein Prozess, ich lerne auch in Unsicherheit, mich zu eine Situation zu gestalten oder erfolgreich durchs Leben zu gehen, das wird im Moment eher zu einer Verunsicherung von den Studierenden. Wir sehen, dass die sich selber da manchmal nicht vertrauen, sondern mehr Unterstützungsangebote gern hätten, von Dozierenden gerne wissen möchten, wie genau, was muss ich tun, um die Prüfung genau richtig zu machen. Also ein sich orientieren an Regeln und von denen gibt es weniger. Das heißt, diese Verunsicherung halte ich für einen wichtigen Punkt, der entstanden ist. Das Zweite ist, wenn ich mir anschaue, dass wir ungefähr 30 Studienfächer haben, aber wir haben ungefähr 10.000 verschiedene Studiengänge, die man im Bachelor studieren kann. Das heißt, am Beispiel der Psychologie jetzt, eigentlich studiert man Psychologie, aber man hat 159 Möglichkeiten, verschiedene Arten von Psychologie zu studieren. Und wenn Studierende gar nicht wissen, was ist denn jetzt genau mein Berufsziel, sich aber schon sehr früh auf was festlegen müssen, dann steigt da auch eine Unsicherheit, wie werde ich denn erfolgreich in meinem Leben, was kann ich denn tun? Und dazu kommen jetzt weitere Faktoren, wie sicherlich die finanzielle Situation, die schwierig ist. Also wenn Studierende Nebenjobs haben, dann sind sie noch gestresst, als die keinen Nebenjob haben. Die Wohnsituation ist gerade zu Studienbeginn für viele eine sehr unsichere Sache, gerade in größeren Städten. Das heißt, wir haben so ein paar Faktoren, die die einfach Studieren heutzutage auch schwierig machen.
Aber das finde ich interessant. Das heißt, es ist jetzt gar nicht auch unmittelbar mit sozusagen der Studienlast, also mit der schieren Menge an Dingen oder mit unterschiedlichen Prüfungen oder der Menge an Prüfungen in Verbindung zu bringen, sondern du sprichst von so einer Verunsicherung. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, wo die denn herkommt. Also ist es tatsächlich nur die Menge an Studienfächern, aus der man auswählen kann, oder gibt es da noch weitere Faktoren, die zu so einer allgemeinen Verunsicherung führen?
Also wenn wir mit den Studierenden auch in unserem therapeutischen oder beratenden Kontext zu tun haben, dann ist natürlich ein großer Punkt, dass die Prüfungslast zu viel wird oder dass die Konzentration auf Prüfungssituationen schwierig wird, dass die Arbeitslast steigt. Das ist sicherlich ein Punkt, den du auch ansprichst, den kann man nicht verneinen, der ist einfach da. Und gerade wenn man sieht, im Bachelorstudium ist der Leistungsdruck sehr groß, dass man überhaupt einen Masterplatz kriegt, dann ist es sicherlich ein Riesenfaktor. Wir haben jetzt bei uns auch intern diskutiert, weil wir das wahrnehmen, dass Studierende öfter sich danach sehnen, dass sie gegen ihren Stress klare Vorgaben bekommen können, was sie tun müssen, um ihr Studium erfolgreich zu bestehen. Und wir haben das Gefühl, dass immer mehr Studierende den Wunsch haben, von außen eine klare Richtlinie zu bekommen, wie muss ich studieren, welchen Text muss ich genau gelesen haben, welche Anforderungen muss ich am Anfang des Studiums schon erfüllen, um am Ende des Studiums erfolgreich zu sein. Also dieses sich auf einen Prozess einlassen, um mal zu sagen, Mensch, das wird jetzt eher eine schwierige Zwischenphase, wir klären untereinander Dinge, so erleben wir das als stärker als Verunsicherung erlebt. Tue ich das Richtige? Tue ich genug vom Richtigen? Wie kriege ich das Ganze noch in meinen Alltag rein? Und wenn dann die Studierenden Dinge lesen müssen, die man früher vielleicht gesagt hat, lest doch mal drauf los, schaut euch mal ein gewisses Gebiet an, geht mal damit um, dass ihr euch eine eigene Meinung dazu bildet, dann wird das gar nicht mehr so als positiver Zugewinn des Studiums gesehen, sondern aus dieser Leistungssituation, aus diesem Druck, gute Noten zu schreiben, entsteht dann eher das Gefühl, ich möchte meine Zeit so investieren, dass ich nur die Dinge tue, die genau zum Studium passen und die genau mich erfolgreich machen. Und da fehlt ein Teil des Studierens, nämlich zu lernen, dass man dieses Selbstmanagement in schwierigen Situationen aufbauen kann.
Aber wie kommt das denn? Also genau, David, du wolltest ja vielleicht auch einhaken, weil das hört sich so ein bisschen an und das will ich dir jetzt aber nicht unterstellen, aber wenn ich das so höre, denke ich, ja, da liegt es an den Studierenden. Also warum haben die das denn verlernt? Warum konnten die das denn vor 10, 20 Jahren und heute nicht mehr? Was ist da passiert?
Also ich denke, das kann man schon ganz gut erklären, dass diese Zuversicht, würde ich mal sagen, so ein Stück weit fehlt, dass es alles gut wird. Mhm. Und da würde ich schon auch nochmal einen Blick auf das große Ganze werfen. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss das Richtige studieren, ich muss einen guten Abschluss machen und ich brauche sozusagen Vorgaben, was ich erfüllen muss, damit ich in meinem Studium erfolgreich werde, dann liegt es ja nicht nur daran, dass ich eine große Auswahl an Studienfächern habe und sozusagen mich auch ja theoretisch ausprobieren kann. Das ist ja eigentlich eine Freiheit und eine Chance, dass ich wirklich das machen kann, was ich will, sondern dahinter steckt auch ein bisschen die Angst, was bringt denn die Zukunft und was ist denn der richtige Weg für mich, damit ich später einen Beruf habe, in dem ich nicht nur überhaupt einen Job finde, in dem ich auch erfolgreich bin, in dem ich mich selbst verwirklichen kann. Da werden also ganz viele Erwartungen von außen herangetragen, die ich scheinbar erfüllen muss. So, ne? Also ich muss das Richtige studieren, damit ich quasi jetzt schon die Weichen stelle für mein späteres berufliches Leben. Mhm. Wir wissen, dass das nicht so ist. So, ne? Das kann man, wenn man den Weg gegangen ist, dann wahrscheinlich auch erst im Nachhinein vielleicht erkennen. Und dazu kommt, glaube ich, dass durch die Klimakrise, die verschiedenen Krisen in der ganzen Welt, eine grundsätzliche Unsicherheit gerade in der Gesellschaft herrscht, wie die Zukunft aussieht. Und das reflektiert sich dann natürlich auch an meinem beruflichen Werdegang, wo ich mich frage, okay, ist das ein Beruf, in dem ich vielleicht überhaupt noch eine Perspektive habe, in dem ich vielleicht auch die Chance habe, um es positiv zu formulieren, etwas zu verbessern, zu verändern. Und das sind Erwartungen, die sind immens. So, und wenn ich diese Erwartungen alle erfüllen muss, dann macht das enormen Druck, dass ich quasi jetzt das Richtige machen muss im Studium. Und das stresst natürlich.
Ja, das auf jeden Fall, das kann man verstehen. Das sind sehr, sehr große Themen. Gibt es denn, jetzt haben wir viel über diese Verunsicherung gesprochen, David, darüber hinaus Erklärungsfaktoren für den zunehmenden Stress unter Studierenden, die wir jetzt vielleicht noch nicht angesprochen haben?
Also nach wie vor ist es auch so, dass, wenn wir uns jetzt nur das Studium anschauen, dass die Prüfungen und der Lernstoff und das gute Notenschreiben sind die wichtigsten Stressoren quasi für Studierende. Was auch zugenommen hat, das hatten wir nur gerade so ein bisschen gestreift, ist das Thema Mehrfachbelastungen. Mhm. Also heute haben viel mehr Studierende einen Nebenjob und müssen sich auch das Leben gerade in den großen Städten damit finanzieren. Und das ist natürlich etwas, was zusätzliche Ressourcen kostet. Wenn ich am Wochenende arbeite, habe ich keine Zeit, mich zu erholen oder keine Zeit, mich auf eine Prüfung vorzubereiten. Und ich habe natürlich auch immer die mentale Belastung, dass ich zusätzlich gucken muss, okay, habe ich genug Geld, um mir mein Leben zu finanzieren? Nicht alle haben die Möglichkeit, dass die Eltern hier unterstützen oder dass BAföG gezahlt wird. Sodass das auch eine Entwicklung ist, die wir sehen, dass sozusagen diese Mehrfachbelastung durch einen zusätzlichen Job neben dem Studium oder durch familiäre Verpflichtungen neben dem Studium auch zugenommen haben.
Was ich auch interessant fand oder was mir aufgefallen ist in dem Gesundheitsreport, den du vorhin erwähnt hattest, David, ist, dass Studentinnen sich signifikant häufiger gestresst fühlen als Studenten. Und ich glaube, das ist auch was, was sich in generellen oder allgemeinen Stresserhebungen zeigt, also dieser Unterschied zwischen Frauen und Männern. Warum ist das denn so?
Ja, das ist tatsächlich so. Warum? Da gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Häufig ist es auch ein gesellschaftliches Thema tatsächlich. Die Leistungen von Frauen werden in unserer Gesellschaft nicht genauso anerkannt wie die Leistung von Männern. Das sehen wir im beruflichen Kontext ganz klar, dass Frauen dort sozusagen für die gleiche Wahrnehmung mehr leisten müssen. Und das führt auch dazu, dass natürlich der eigene Leistungsdruck und der eigene Anspruch, den ich als Frau, also nicht ich als Frau, sondern den Frauen an sich haben, höher ist. Das heißt, da habe ich zusätzlich das Gefühl, ich muss mehr leisten, damit ich überhaupt quasi eine gleiche Leistung, eine gleiche Anerkennung bekomme wie meine männlichen Kommilitonen. Das ist das eine. Das andere ist auch wieder das Thema Doppelbelastung und Mehrfachbelastung, dass hier auch Frauen stärker von betroffen sind als Männer. Und um nochmal was Positives reinzubringen, was wir aber auch wissen, ist, dass Frauen eine höhere Bereitschaft haben, sich Unterstützungsangebote zu suchen und wahrzunehmen. Also sie sind eher bereit, Beratungsangebote, aber auch Achtsamkeitstrainings, Entspannungsangebote etc. wahrzunehmen, sodass hier auch quasi ein Stück weit ein Ausgleich stattfindet, weil Frauen da eben offener mit umgehen können.
Ich wollte es gerade ganz kurz vielleicht noch mit zwei Aspekten ergänzen, die ich da auch spannend finde. Gerne. Zum einen, wir sehen schon auch in Studien, dass schon zu Abi-Zeiten junge Frauen bessere Noten haben im Schnitt als Männer. Das heißt, das Engagement für so eine berufliche Situation ist höher als bei Männern. Das heißt, später, wenn die Studienanforderungen steigen, müssen Frauen, glaube ich, auch mehr aufpassen, dass sie das gut in Balance halten mit all den anderen Aspekten. Und das ist, was David gerade gemeint hat, wenn eine Mehrfachbelastung dazukommt, kann das schwierig sein. Und das Zweite ist mit den Beratungsangeboten. Wir sehen das auch hier, dass mehr Studierende, also weibliche Studierende, sich bei uns Unterstützung holen als männliche Studierende. Also da ist, glaube ich, die Bereitschaft zur Unterstützung, die Offenheit gegenüber diesen Themen besser und stärker und größer.
Ja. Ja, wo du gerade das ansprichst und du hast es vorhin schon so ein bisschen angerissen, würde mich schon nochmal interessieren, wenn wir sozusagen nach Freiburg zu dir blicken, welche Erfahrungen du gerade mit Studierenden machst, was du bei denen beobachtest, was da vielleicht so Themen sind, um auch Leon sozusagen in dieser Folge nicht so allein zu lassen.
Also im einen müssen wir schon sehen, dass ganz viele Studierende ihr Studium sehr gut, engagiert, positiv, selbstbewusst, optimistisch absolvieren können, diese Zeit als wirklich wertvolle Lebensphase irgendwie sehen können, Freundschaften knüpfen, ihn Leben lang halten. Also ich glaube, ganz viele kommen gut mit der Situation zurecht, auch hier in Freiburg. Mhm. Ich sehe von struktureller Seite hier, dass man immer mehr Beratungs- und Informationsangebote macht, um Studierenden Unterstützung zu bieten. Vielleicht könnte es noch mehr auf individueller Ebene sein mit Stressmanagement, Trainings und Achtsamkeitsangeboten, dass die auch angenommen werden können. Und auf der anderen Seite sehen wir Einzelfälle, denen geht es wirklich schlecht. Und da geht es auch so, wie das Leon geht, dass am Anfang eher Unterstützungsbedarfe sind. Da kann man sagen, welche Ansprech-Mentoring-Situationen gibt es vielleicht, um Unterstützung zu bieten. Kann man da noch mal schauen, wo man in Freundes- oder Bekanntenkreisen Unterstützung bekommt. Das wäre also auf einer strukturellen Ebene was Wichtiges. Wir haben in Freiburg hier bei uns auch einige Fälle von Studierenden, die im Vorfeld schon mal psychologische Behandlung bekommen hatten und die im Studium durch den Stress dann noch mal aktiviert werden. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt auch einen Blick drauf, dass es durch den Stress nicht nur darum geht, ganz präventiv damit umzugehen, sondern eher auch so eine Ermunterung, wenn durch ein Studium was wieder aufbricht, was man vielleicht von früher kennt, dann ruhig Unterstützung holen oder schauen, was kann da nochmal sein. Man ist vielleicht ein bisschen anfälliger dafür, dass durch die neue Situation, durch den Studienstress nochmal Symptome auftauchen. Deshalb, da würde ich sagen, da haben wir ja Kontakt zu Studierenden in Freiburg, die da Unterstützung auch annehmen wollen. Ja. Aber da lasse ich den Leon im Moment immer noch so ein bisschen alleine, gell? Also es geht vielleicht nochmal um ganz konkrete Tipps für ihn, aber vielleicht kommen wir da später nochmal dazu.
Genau, ich wollte gerade sagen, auf die Unterstützung, die man sich suchen kann und mögliche Lösungen und einen Umgang, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich würde vielleicht vorher nochmal einen Schritt vorgehen und trotzdem aber aufs Individuum gucken und die Frage vielleicht an dich, David, welche Warnsignale kann man denn im besten Fall, sage ich mal, wahrnehmen als Studierender, Studierende, bevor der Stress zu viel wird?
Also die Warnsignale können individuell sehr unterschiedlich sein, das muss man erstmal vorweg sagen. Der eine merkt es eher körperlich, dass er Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Verspannungen hat. Manche ziehen sich eher zurück aus den sozialen Kontakten. Also da wäre erstmal der erste Punkt zu wissen, was sind denn meine Frühwarnsignale? Wo merke ich, dass ich gestresst bin und dass es mir zu viel wird? Weil ich muss die kennen, damit ich sozusagen darauf reagieren kann. Und ganz pauschal würde ich sagen, dann, wenn die Selbstfürsorge zu kurz kommt, ist eigentlich schon ein wichtiger Punkt überschritten. Das heißt, wenn ich nicht mehr das Wochenende habe, um mich zu regenerieren, oder wenn ich es nicht mehr schaffe, abends mal eine Runde Netflix auf dem Sofa zu gucken, weil ich noch einen Nebenjob habe oder lernen muss, weil dann habe ich eben nicht mehr diese Erholungsphase, wo der Körper wirklich auch runterkommt und aus dieser Alarmbereitschaft rauskommt. Dann bleibe ich in diesem Dauerstresszustand und das ist wirklich das, was gesundheitlich auch ein Risiko ist. Das heißt, ich muss gucken, was sind eigentlich meine Möglichkeiten, um meine Akkus aufzuladen, um wieder Kraft zu tanken, und habe ich im Alltag genug Zeit dafür? Es gibt immer Phasen, jetzt Prüfungssituationen, da bin ich vielleicht über Wochen wirklich fokussiert und arbeite an der Vorbereitung für die Prüfungen, aber danach sollte ich dann auch die Zeit haben, wieder mich zu erholen. Und wenn das nicht da ist, dann würde ich gucken, dass ich etwas an meinem Alltag und meiner Routine ändere.
Wenn diese Erholungsphasen ausbleiben und ich dauerhaft in so einem Stresszustand bin, dann kann man das ja, glaube ich, auch, oder spricht man von chronischem Stress. Vielleicht kannst du noch mal sagen, was genau das ist und was diese negativen Folgen denn sind von chronischem Stress, die du gerade angesprochen hast.
Ja, wir hatten das ja gerade eingangs schon so ein bisschen erläutert, dass Stress auch eine körperliche Reaktion ist, dass der Körper eben in eine Alarmbereitschaft versetzt wird. Die Muskeln werden durchblutet, die Atmung wird erhöht, die Herzfrequenz wird erhöht. Und dafür sind zum Beispiel Cortisol vor allen Dingen mit verantwortlich, auch noch ein paar andere Neurotransmitter, aber wollen wir es mal nicht zu wissenschaftlich machen. Und wenn ich jetzt sozusagen diesen Dauerzustand habe und nicht mehr in die Erholung komme, dann bleibt auch mein Cortisolspiegel hoch. Und das führt auf körperlicher Ebene tatsächlich dazu, dass zum Beispiel das Immunsystem geschwächt ist. Also ich bin anfälliger für Infektionen beispielsweise. Das Risiko für Bluthochdruck steigt. Schlafstörungen können entstehen, weil eben auch mein Melatoninspiegel sich verändert. Bis hin zur Herzerkrankung haben wir wirklich körperliche Risikofaktoren, und wir sehen das auch, wenn wir uns die Leute angucken, die dauerhaft gestresst sind und die sozusagen vielleicht mal punktuell Stress erleben, dass die körperlichen Beschwerden bei den gestressten Menschen signifikant höher sind als bei den nicht dauerhaft gestressten. Also hier sehen wir wirklich einen Zusammenhang zwischen den körperlichen Risikofaktoren und dem chronischen Stress.
Tobias, du hast vorhin, als David die Zahlen genannt hat, oder die zunehmenden Stresszahlen, so nenne ich es mal, und die Rede war von Erschöpfung, hast du gesagt, oh, das ist ja auch schon so eine Vorstufe von Burnout, wenn ich es jetzt richtig erinnere. Wie kann man dann das unterscheiden? Also das Wort schwirrt ja dann oft im Kontext von Stress so im Raum herum. Vielleicht können wir es einmal zumindest ein bisschen klarer machen, was denn jetzt Stress oder Erschöpfung von Burnout tatsächlich unterscheidet.
Ich würde bei dem Prozess mal starten mit sich anstrengen. Also man kann sich anstrengen und durch die Anstrengung ist man vielleicht erschöpft. Und nachdem man sich angestrengt hat und erschöpft ist, dann erholt man sich wieder. Man kennt es vom Sport und sagt so, das ist vielleicht ein guter Trainingseffekt, dass ich mich anstrenge und dann wieder erhole davon. Wenn jetzt meine Anstrengung stärker wird und ich es nicht mehr schaffe, mich gut zu erholen, dann fängt die Erschöpfung an. Das heißt, meine ganzen Systeme, die hochfahren, die auch der David sehr schön gerade nochmal genannt hat, die bleiben so ein bisschen erhöht und ich brauche mehr Zeit, um mich zu erholen. Wenn das nicht gelingt, dann bin ich bei der Erschöpfung. Das heißt, Erschöpfung gilt als Vorstufe, so als Zwischenstufe, in der jetzt als Burnout-Kriterium zum Beispiel ein Wochenende nicht mehr ausreicht, um mich zu erholen. Das ist ja vorhin schon so ein bisschen angeklungen. Dass es also nicht mehr gelingt, diesen anstrengenden Teil mit einer Gegenregulation runterzubekommen. Ich habe aber immer die Möglichkeit, durch ein bisschen längere Erholung mich wieder zu regenerieren. Der Prozess Richtung Burnout ist eigentlich einer, bei dem ich jetzt sagen muss, es kommen immer so ein paar Symptome noch dazu. Zum Beispiel, ich mache mehr Fehler, weil ich mich nicht mehr richtig konzentriere. Ich werde gereizt, weil ich glaube, das müsste doch jetzt alles klappen, aber meine Ansprüche bleiben hoch, aber ich bin schon erschöpft. Stück für Stück entstehen mehr Symptome und ich hätte immer noch die Möglichkeit, Stopp zu sagen. Wenn sich jetzt aber jemand, weil er unter Prüfungsstress ist, weil er in sonstigen Situationen sich selbst viel abverlangt, sich nicht erlaubt, eine Erholung zu machen, sich nicht erlaubt zu regenerieren oder diese Wippe, die auf der einen Seite eine Belastung hat, auf der anderen Seite wieder mit Erholung auszugleichen, dann bleibt dieses chronische Stressniveau stabil und es kommt zu weiteren psychosomatischen Symptomen. Das können jetzt eben der genannte Bluthochdruck sein, die Schlafstörungen sind bei uns immer wieder sehr häufig. Und wenn da eine Erschöpfung zustande kommt, die uns dann auch im Alltag nicht mehr funktionieren lässt, die dann zum Beispiel dazu führt, dass ich morgens mich zurückziehe, statt an die Uni zu gehen, dass ich kurzfristig einen Termin mit Freunden absage, dass ich eigentlich weiß, ich möchte jetzt eigentlich gern ein bisschen Sport machen, aber ich ziehe mich zurück. Wenn also der Alltag dann beeinflusst ist davon, dass ich mich zu erschöpft fühle, dann fängt dieses Burnout an. Das heißt, wir haben da eine emotionale Erschöpfung, die vorhin genannt wurde. Wir haben eine reduzierte Leistungsfähigkeit und wir haben so eine Schwierigkeit im Alltag wieder zu einem Funktionieren zu kommen. Und wenn dieses Syndrom dann entsteht, also über längere Zeit keine Erholung, Stress bleibt chronisch und trotz ersten Symptomen mache ich weiter, weil ich mir nicht erlaube, Pause zu machen, dann kann dieses Burnout-Syndrom entstehen.
Wenn man deine Ausführungen jetzt gehört hat und sich denkt, scheiße, das trifft zu. Also bevor wir jetzt vielleicht über den Umgang mit Erschöpfung oder ersten Stresssymptomen sprechen, wenn jemand hört und denkt, ah Mist, das kommt mir irgendwie ziemlich bekannt vor, was kann diese Person denn dann vielleicht auch im studentischen oder universitären Kontext tun? Wo kann man Hilfe bekommen?
Also der erste Schritt, der die Situation noch ein bisschen komplizierter macht, ist, dass die Selbstwahrnehmung oft gar nicht so ist, dass ich jetzt Hilfe annehmen möchte oder Hilfe suche, sondern die Selbstwahrnehmung ist manchmal, ich möchte nicht schwach wirken, ich muss einfach nur durchhalten, nur noch eine Prüfung, nur noch ein Wochenende durchlernen und dann kommen Freunde und sagen, jetzt du bist schon irgendwie so gestresst, jetzt mach mal langsamer, dann sagt man, nee, das muss jetzt sein. Also das heißt, der erste Schritt, um Hilfe annehmen zu können oder zu suchen, ist sich selbst einzugestehen, ich bin im Moment gestresst. Ich muss so ein kleines Stoppschild hochhalten und sagen, stopp, jetzt muss ich mich mal um mich selber kümmern. David hat vorhin das Wort Selbstfürsorge genutzt. Ich finde das genau richtig. Also es ist dann über eine gewisse Zeit die Grenze der Selbstfürsorge nicht eingehalten worden. Und dann hätte man eigentlich auch gerne den Erfolg dafür. Also sagt man so, jetzt zahle ich doch nicht noch den Preis, dass ich jetzt auch noch die Prüfung schmeiße, obwohl ich so lange schon gelernt habe. So, das wäre Schritt 1. Und Schritt 2 ist dann wirklich sich bei Freunden nochmal informieren. Mensch, bin ich denn wirklich so sehr zurückgezogen oder sich mal zu offenbaren, ich kann wirklich nicht mehr, mir geht's wirklich ein bisschen schlecht oder ich brauche mehr Ruhe. Also dieser Austausch im Freundeskreis ist, glaube ich, der erste Schritt. Auf professioneller Ebene gibt's in der Regel an den Unis studentische Beratungsstellen, die dafür Unterstützung bieten. Es gibt auch mal den Hausarzt, der erste Unterstützung bietet. Und natürlich gibt's dann, aber das machen viele erst im zweiten, dritten Schritt, den Weg auch Richtung psychotherapeutische Unterstützung. Aber den würde ich vielleicht auch so für Studierende empfehlen, geht erstmal zu einer Beratungsstelle, informiert euch im Freundeskreis und vielleicht nochmal zum Hausarzt, um da nochmal eine Rückmeldung zu bekommen, ob das wirklich schon gewisse bedenkliche Ausmaße angenommen hat.
Mhm. David, vielleicht auch nochmal die Frage an dich. Und wenn wir zurückdenken an die Symptome, sozusagen, die Leon geschildert hat, gibt es aus deiner Sicht noch Maßnahmen oder Möglichkeiten, mit so einem Stress umzugehen?
Also ich finde erstmal den Hinweis auf den Freundeskreis und auch Familie sehr wichtig, weil was wir auch erleben, ist, dass häufig die Studierenden sich damit alleine fühlen. Also nur mir geht es so, ich bin gestresst, alle anderen, die wuppen das natürlich einfach. Und wenn ich dann ins Gespräch gehe und mich öffne und sage, boah, ist aber ganz schön viel und ich habe das Gefühl, ich schaffe das nicht mehr, dass dann häufig auch sehr viel Zustimmung und Unterstützung kommt und man eben nicht mehr alleine mit dem Thema ist. Und allein das ist schon eine wichtige Ressource, dass man sozusagen Verbündete hat und auch gemeinsam natürlich nach Lösungen schauen kann oder vielleicht auch nochmal Unterstützungshinweise bekommt aus dem Freundeskreis. Also da auch ein Stück weit der Appell an die Selbstoffenbarung und sich sozusagen trauen, da mit ans Licht zu gehen, weil wahrscheinlich wird es den Kommilitonen und Kommilitonen ähnlich gehen. Und das kann schon sehr viel Erleichterung sein, dass man eben damit nicht alleine ist. Ein Punkt will ich noch ergänzend sagen, für die Personen, die das Gefühl haben, ich kann auch noch was dagegen tun, also ich bin gestresst, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich möchte auch aktiv werden, gibt es natürlich auch verschiedene Angebote. Also viele Hochschulen bieten mittlerweile auch Stressmanagement-Kurse an. Als Krankenkasse bieten wir auch Stresskurse, Entspannungskurse, Achtsamkeitskurse an. Also das ist auch nochmal ein Weg, wo man sich informieren kann, was gibt es denn, wo kann ich etwas dagegen tun, um vielleicht auch meinen Weg zu finden, um besser in die Entspannung oder in die Erholung zu kommen.
Was ich mich jetzt noch frage, weil wir vorhin so viel über diese allgemeine Verunsicherung gesprochen haben und so Sorgen, die ja sehr in der Zukunft liegen, viele Dinge, die ungewiss sind. Also jetzt vorhin hast du Beispiel Klimakrise genannt. Da hilft mir jetzt wahrscheinlich so ein Entspannungskurs auch weniger. Also vielleicht habt ihr da nochmal Gedankenstützen, weil wir es jetzt eben aufgemacht haben, was vielleicht Leuten helfen kann, die sagen, ja, irgendwie stimmt, ich mache mir voll viel Sorgen, das stresst mich, ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Das ist ja auch einfach legitim zu großen Teilen. Genau, die Frage nach Gedankenstützen, wie man damit vielleicht umgehen kann. Vielleicht ist auch da schon mal ein Punkt, sich anderen zu öffnen und mit anderen darüber zu sprechen und zu gucken, geht es denen auch so. Aber vielleicht habt ihr noch weitere Ideen.
Also ich würde zuerst nochmal sagen, dass ich das ganz wichtig finde, dass man sich auch in der Studienzeit Gedanken und Überlegungen macht, wie kann ich denn die Zukunft der Welt irgendwie verbessern. Also so eine so allgemeine Vision soll nicht jetzt unterdrückt werden und gesagt werden, jetzt macht euch mal nicht die Sorgen, die wird schon irgendwie alles gut werden, sondern gerade in dieser Lebensphase entstehen ja auch viele neue tolle Ideen, um was zu ändern. Wenn ich aus Stressperspektive draus schaue, dann ist, glaube ich, ein Unterschied, ob ich in der Zone des eigenen Einflusses mich bewege oder in der Zone eines Nicht-Einflusses. Und wenn ich jetzt merke, ich bin gestresst, dann ist, glaube ich, so eine innere Aufgabe, ein bisschen stärker zu schauen, wo sind Möglichkeiten, selbst aktiv zu sein. Also was habe ich ein bisschen im Griff? Stress hat oft was mit Kontrollverlust zu tun und dann sinkt der Optimismus. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich habe einen gewissen, mein Verhalten heute habe ich unter Kontrolle. Ich kann Sport machen, ich kann mich ausruhen, ich kann eine Netflix-Folge irgendwie schauen, ich kann auch lernen. Dann bin ich eher bei den Dingen, die ich im Griff habe. Und wenn jetzt Ängste aufkommen, wie die Klimakrise oder wie allgemeine Verunsicherungen, die tatsächlich ja auch gesellschaftlich im Kontext da sind, dann kann ich für die ein gewisses Zeitfenster und ein gewisses Energiefenster bereithalten. Aber ich brauche immer den Kontakt zu einem festen Stand auf dem Boden. Und den habe ich in der Zone, in der ich selber aktiv sein kann. In einem Freundeskreis, mit anderen Personen, mit Routinen, die mir vielleicht durch den Alltag gut helfen. Und dann kann ich ergänzend sagen, und jetzt kümmere ich mich heute Abend noch um diese größeren Themen. Das ist, glaube ich, so eine Balance, die auch hilfreich sein könnte, um nicht die Aufmerksamkeit nur in den Ängsten und nur in den großen Themen zu verlieren.
Super. David, hast du da Ergänzungen zu?
Das finde ich sehr passend formuliert. Und das nimmt auch ein bisschen diese Hilflosigkeit, also dieses Gefühl, ich kann nichts tun. Ja, wahrscheinlich im Großen und Ganzen mag das so scheinen, aber genau deswegen ist es wichtig, sich auf die Dinge zu konzentrieren, wo ich etwas verändern kann und wo ich die Kontrolle sozusagen habe. Das heißt nicht, dass ich das ausblenden soll und irgendwie mich da überhaupt nicht mit beschäftigen soll, aber einfach ein realistischer Blick drauf, wo ich ganz konkret sozusagen etwas verändern kann und wo nicht.
Super. Und da wir jetzt ja Leon doch noch so ein Stück weit alleine gelassen haben, würde mich zum Abschluss noch interessieren, wie es denn bei euch im Studium war. Also empfandet ihr das als stressig? Und was hat euch vielleicht geholfen, den Stress so ein bisschen beiseite zu legen und damit umzugehen? Wenn ihr das geschafft habt, das ist natürlich die Voraussetzung.
Also ich hätte kurz davor doch für Leon noch ein, zwei Punkte, die vielleicht allgemein interessant sein könnten, weil ich, ich finde, er hat es super gemacht. Also der Leon hat ja Prioritäten gesetzt, was ich allgemein als guten Tipp finde, zu sagen, schaut mal, was für Aufgaben müsst ihr jetzt bewältigen, wie müsst ihr die Sachen hinkriegen, was ist Lernzeit, was ist Zeit, um sich in der neuen Stadt irgendwie zu orientieren. Super. Dann hat er, ist er offen mit der Situation umgegangen, dass er auf seine Aktivitäten achtet, sich mit Sport, mit Freunden neue Routinen aufbauen. Auch das hat er super gemacht. Und das Dritte, was ich auch immer wieder als sehr wertvoll empfinde, ist diese soziale Unterstützung annehmen, entweder im professionellen Kontext oder für sich selber. Und da hat der Leon, glaube ich, genau die richtigen Schritte, ist er gegangen. Und ich drücke jetzt einfach die Daumen, dass es da weitergeht für ihn. Wenn ich jetzt an mich selber denke, ich habe schon ordentlich Stress im Studium gehabt. Ich habe zwei Studien gemacht und beide Male gemerkt, wie schwierig die finanzielle Situation irgendwie zu bewältigen ist. Ich habe für mich ein paar Hobbys durchgehalten und das hat mich, glaube ich, immer wieder stabilisiert. Also ich glaube, ich habe nie so viel Sport gemacht wie in der Prüfungsphase, um irgendwie da zu schauen, dieses Post-Exercise-Window. Also es gibt so ein Fenster, nachdem man Sport getrieben hat, wo man weiß, da kann ich mich gut konzentrieren. Und diese 90 Minuten haben mir oft in Prüfungsvorbereitungszeiten viel, haben mich oft gerettet. Und ansonsten einfach habe ich es geschafft, mit ein paar Kumpels die Situation und mit Unterstützung hinzubekommen. Aber ich würde sagen, es war schon eine sehr anstrengende Zeit.
Ja, super. Ich glaube, der Gedanke hilft. Und das Post-Exercise-Window, das finde ich auch nochmal einen sehr guten Tipp. David, wie war das denn bei dir?
Ja, ich fand auch vor allen Dingen die Prüfungsphasen immer sehr stressig, weil das war Ende Semester doch immer sehr geballt an Energie, die man da reinstecken musste oder die ich da reingesteckt habe. Sport war tatsächlich auch für mich ein wichtiger Faktor, um Ausgleich zu haben, weil es auch einfach körperlich mich so ein bisschen runter reguliert hat. Und was ich mir selber auch immer wieder vorgehalten habe, ist mir zu zeigen, wie weit ich es eigentlich schon geschafft habe. So, ne? Also ich habe ein Abitur gemacht mit einem guten Abschluss, ich habe den Studienplatz bekommen, ich habe schon andere Prüfungen sozusagen erfolgreich geschrieben und sozusagen diese Perspektivwechsel hilft dann auch noch manchmal, sich selber so ein bisschen Zuversicht zu geben, dass ich diese Prüfung auch noch schaffe. Es ist anstrengend, aber am Ende wird es wahrscheinlich gut ausgehen und das schafft so ein bisschen dann Ausgleich, dass man sich nicht nur auf diese Herausforderungen konzentriert und was alles schiefgehen kann, sondern wirklich auch nochmal die eigenen Stärken und die eigenen Ressourcen, die man mitbringt, die nochmal sich vorhalten, was man eigentlich alles Tolles kann und das hilft.
Super, das sind doch hoffentlich hilfreiche Tipps zum Ende und dann danke ich euch für das Gespräch und eure Zeit.
Ja, dir auch vielen Dank.
Dankeschön.
Das war die zweite von drei Folgen der diesjährigen Staffel How It Works, präsentiert von der TK. Die nächste Folge kommt in ungefähr 2 Wochen. Da geht es um Körperideale und den Druck, den sie ausüben. Genauer gesagt, es geht um die Abnehmspritze und was der Hype des Medikaments mit uns macht. Wenn euch diese Folge gefällt, bewertet diesen Podcast doch gerne und lasst ein Abo da. Und wenn ihr noch weitere Tipps rund um eure Gesundheit wollt, hört euch doch gerne unsere anderen Staffeln an. Auch hier sprechen meine KollegInnen mit tollen ExpertInnen. Es geht zum Beispiel um Ängste, Therapie oder die Quarter-Life-Crisis und den Stress, der damit verbunden ist. Bis dahin, macht's gut!